Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur. Am Telefon begrüße ich Professor Sven Gottschling, Schmerz- und Palliativmediziner am Zentrum für altersübergreifende Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie am Universitätsklinikum des Saarlandes. Und als solcher mit vielen Erfahrungen zum Thema Cannabisverordnung ausgestattet. Hallo, Herr Professor Gottschling. Hallo nach Homburg-Saar.
Hallihallo. Ich grüße Sie.
Herr Professor Gottschling, seit 7 Jahren verordnen Sie medizinisches Cannabis, wenn ich richtig zurückgerechnet habe. Und Sie haben dabei vielfältige Erfahrungen gesammelt. Ist das richtig?
Ja, es ist teilweise. Ich verordne es tatsächlich seit 2000.
Ah, so lange schon. Ja,
weil es seit 1998 verkehrs- und verordnungsfähig ist. Aber die Kassen waren eben bis 2017 nicht unbedingt zur Erstattung zu zwingen oder zu bewegen. Also von dem her war vieles bis dahin einfach auf Selbstzahlerbasis. Aber die Erfahrungen im Einsatz und auch in der Verordnung liegen schon fast 25 Jahre zurück.
Donnerwetter. Wir haben ja nun vor knapp zwei Jahren schon einmal über das Thema gesprochen. Damals führten Sie beredt Klage, kann man glaube ich wirklich sagen. Das war ein sehr engagiertes Interview, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Sie führten Klage über die restriktive Genehmigungspraxis der Krankenkassen und das entsprechend ausgefallene Urteil des Bundessozialgerichts. Seitdem hat sich ja in Sachen Medizinalhanf und Cannabis generell einiges geändert. Es ist einiges passiert. Sind die Kassen tatsächlich heute großzügiger oder drücken sie sich immer noch so ein bisschen drumherum?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, drücken die sich weiterhin mächtig drumherum. Also das Verordnungsverhalten hat sich jetzt seit dieser Teillegalisierung, auch seit dem Wegfall der meisten Cannabisprodukte aus dem Betäubungsmittelrecht, schon viel getan, weil sehr viel leichter privatärztlich dann aber auf Kosten des Patienten verordnet wird. Das ist so meine Beobachtung. Die Kassen tun sich immer noch unheimlich schwer zu genehmigen. Die haben ja auch diesen von uns auszufüllenden Begleitfragebogen für Ärzte verändert und die haben diesen Antrag auch nicht unbedingt zu unseren Gunsten verändert. Das heißt, wir müssen jetzt fast mehr noch da reinschreiben. Wir müssen noch besser begründen, warum wir keine Fertigarzneimittel verordnen oder eben Tronabinol als ölige Lösung. Also da muss man sich eigentlich noch viel mehr, muss man noch viel mehr Hirnschmalz anstrengen. Also Anträge sind noch komplizierter und die Ablehnungsquoten sind gefühlt auch nicht nach unten gegangen. Also wir haben nach wie vor 30-40% Ablehnungsquoten.
Okay, also es gab ja diesen den Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses im Frühjahr 2023. Der war ja eigentlich ziemlich überraschend großzügig.
Ja.
Hatte das direkt Auswirkungen auf Ihre Arbeit?
Also das hat natürlich jetzt auf meine Arbeit dergestalt Auswirkungen gehabt, dass wir für Palliativpatienten, gerade wenn sie häuslich versorgt werden, also über die spezialisierte ambulante Palliativversorgung, keinen Antrag mehr stellen müssen, sondern dass man da direkt verordnen konnte. Das war gut, aber es sind wie so oft Details nicht bedacht worden. Es gibt ja Patienten, die werden dann häuslich palliativ versorgt, stabilisieren sich aber wieder, gehen nochmal zurück in die Regelversorgung und dann ist ja kein Antrag gestellt worden. Sie sind nochmal raus aus der SAPV-Versorgung und da gibt es zum Beispiel riesengroße Unsicherheiten. Man müsste dann eigentlich einen Antrag stellen, wenn der Hausarzt dann einfach weiter verordnet, ist er wieder mit einem Regress bedroht. Also das sind so kleine, aber feine Details, die auch viele Kollegen, die als Weiterverordner oder als Hausärzte da mit eingebunden sind, erheblich verunsichern. Das erlebe ich immer wieder auch bei Fortbildungsveranstaltungen.
Bei der allgemeinen Palliativversorgung, also nicht nur bei der SAPV, sondern auch bei der AAPV, hat es ja diese Erleichterungen dann später auch nochmal gegeben, nicht? Das war, glaube ich, dann über das Lieferengpassgesetz, oder?
Ja, genau, das ist korrekt, aber auch das ist ja, ich meine, wir sind ein föderales System, in jedem Bundesland ist auch AAPV anders definiert, anders ausgestaltet. Es gibt Bundesländer, wo das eigentlich im Praxisalltag so gut wie überhaupt nicht vorkommt. Also es gibt schon prinzipielle Erleichterungen. Das ist eben das Thema auch nach verkürzte Fristen, nach Krankenhausaufenthalt, also wenn das da schon initiiert wird. Insgesamt ist ja jetzt die Entscheidungsfrist von diesen initial mal 5 Wochen mit MDK einschalten auf 4 Wochen verkürzt worden. Also man sieht überall schon richtige Bemühungen, aber, und das ist eben das Aber, die Krankenkassen wehren sich nach wie vor mit fast allem, was sie haben, und in der Praxis erlebe ich keine wirklich gravierenden Erleichterungen. Und ich stelle halt fest, dass sehr viele Patienten jetzt zu uns kommen in der Erwartungshaltung, es ist ja jetzt legalisiert, es ist aus dem Betäubungsmittelrecht raus, das müsste doch jetzt alles viel einfacher sein, auch für mich als Patient. Und die erleben da zum Teil auch heftigste Enttäuschungen, weil das ablehnende Verhalten der Krankenkassen nach wie vor sehr massiv ist.
Was hat sich denn in den vergangenen 2 Jahren bei der Evidenz getan? Gibt es da neue wichtige Studien, die die Wirkung von Cannabis belegt haben? Und bei welchen Indikationen, falls es solche Studien gibt?
Also die wesentlichen Studien, die jetzt gerade auf das Hauptindikationsgebiet abzielen, das ist ja nun mal immer noch das große Feld Schmerz in allen möglichen Facetten, insbesondere chronifizierter Schmerz oder Nervenschmerz, die haben eigentlich schon im Jahr 2020 auch im Rahmen von Meta-Analysen alle schon publiziert festgestanden. Also da gab es eigentlich schon länger nicht mehr so einen riesengroßen Diskussionsbedarf. Ja, es sind zu verschiedenen Indikationsfeldern kleinere Studien rausgekommen, aber so richtige groß angelegte Studien mit bahnbrechenden neuen Erkenntnissen sind nicht zu verzeihen. Also es plätschert so weiter vor sich hin. Das liegt aber einfach auch daran, dass vom Design einer Studie bis hin zur Durchführung, Auswertung, Publikation muss man ja mindestens, ich sag mal, vernünftigerweise mal 2-3 Jahre einfach rechnen. Also es sind sehr, sehr viele Studien am Laufen. Es sind sehr viele Studien auch abgeschlossen in der Auswertung. Aber dass man jetzt sagen kann, es sind irre viele neue Erkenntnisse zu verzeichnen, nein. Aber beim Thema Schmerz, chronifizierter Schmerz, insbesondere Nervenschmerz, beim Thema Opioideinspareffekte bei schwereren Schmerzen, das wissen wir eigentlich, dass wir da gute Daten haben, und da müssen wir in der Regel auch mit dem medizinischen Dienst nicht mehr diskutieren, dass das eine sinnvolle Behandlungsoption ist. Hauptdiskussionspunkt ist immer, gibt es nicht noch anderweitige zumutbare Behandlungsalternativen und wie gut sind unsere Anträge begründet? Und da hat uns einfach dieses Bundessozialgerichtsurteil halt richtig einen dran getreten, dass die Idee aufkam, dass eigentlich jeder Begleitantrag ja den Wert eines richtigen medizinischen Gutachtens eigentlich haben sollte. Das kann kein Kollege in der Praxis leisten. Und das ist natürlich immer der Hebel, der dann angesetzt wird. Und da heißt es immer, ja, aber es gibt auch noch die Option, die Option, die Option. Also das ist das, was ich tatsächlich in der Praxis erlebe, dass immer wieder Hinweise auf noch so abgefahrene Behandlungsmöglichkeiten kommen, die man dann noch einsetzen könnte, bevor es dann losgeht. Also es findet immer noch sehr, sehr viel Verhinderung statt.
Okay. Und Sie haben es ja eben schon erwähnt, die Teillegalisierung in diesem Frühjahr. Es gibt keinen BTM-Status mehr für diese Rezepte. Sie hatten eben gesagt, außer wenigen Ausnahmen. Was ist da eine Ausnahme?
Ich glaube, das Nabilon ist immer noch auf dem Betäubungsmittelrezept. Es waren irgendwie 1 oder 2 Ausnahmen. Da muss ich aber selber immer nochmal, weil ich das faktisch nie rezeptiere, weil es einfach auch so teuer ist und weil die Dosis so hoch ist. Also die Einstiegsdosis in Deutschland. In anderen Ländern gibt es Nabilon auch mit 0,5 Milligramm. Das entspricht dann ungefähr 4 Milligramm THC Einstiegsdosis. Und in Deutschland gibt es nur die 1 Milligramm Variante. Das sind fast 8 Milligramm. Das ist als Begrüßungsdosis einfach unheimlich hoch. Und es ist einfach auch im Vergleich zu den anderen Medikamenten unheimlich teuer.
Nun war zu lesen, dass Telemedizin-Plattformen aus dem Boden schießen, die eine Cannabis-Verordnung auf Privatrezept selbst ohne Arztkontakt anbieten. Ist das eigentlich dann noch seriöse Medizin?
Also in meinen Augen hat das mit seriöser Medizin überhaupt nichts zu tun. Ich finde das eine ziemliche Katastrophe und das ist ja auch ein, ja, ich sag mal, ein prinzipielles Geschäftsmodell, dass man Patienten ja mit 1 Euro, glaube ich, ködert. Ja, also für 1 Euro kriegst du ein Rezept. Die müssen ja dann trotzdem das Medikament bezahlen. Also das heißt, diese Kosten haben sie weiterhin an der Backe und für die Folgeverordnung wird dann teilweise schon ordentlich zur Kasse gebeten. Und das finde ich persönlich absolut unseriös. Also es hat sich ja außer dem Betäubungsmittelstatus nichts weiter geändert. Man sollte ja trotzdem als Arzt die Indikation gut überprüfen. Man sollte sich mal anschauen, gibt es denn Behandlungsalternativen, gibt es eventuell Kontraindikationen, was ist für diesen Patienten noch weiter zu beachten? Das ist ja alles gleich geblieben. Es ist ja im Grunde genommen einfach nur diese Substanzklasse aus dem Betäubungsmittelrecht rausgenommen, aber das ändert ja nichts an der Tatsache für uns Ärzte, dass wir einfach eine Verantwortung tragen, wenn wir Medikamente verordnen. Also die Verordnung eines Medikamentes erfüllt prinzipiell den Tatbestand der Körperverletzung und die Indikationsstellung für oder gegen eine Maßnahme und auch für die Verordnung eines Medikamentes stellt ja immer noch der Arzt und nicht der Patient. Und selbst mit dem Argument, ja, aber er darf sich ja jetzt selber anbauen oder irgendwo anders besorgen und als Freizeitkonsument anwenden, finde ich, entbindet uns ja nicht von der Pflicht, diese immer noch als Medikamente deklarierten Substanzen tatsächlich indikationsbezogen zu verordnen oder eben auch nicht. Bei uns ganz klar bekommt niemand eine Verordnung, der nicht von uns persönlich gesehen wurde und wo wir die Indikation überprüft haben. Es ist ein bisschen einfacher geworden. Unter Betäubungsmittelrecht mussten wir die Patienten extrem regelmäßig sehen, damit wir da einfach auch den Regularien Genüge tun. Das ist jetzt nicht mehr notwendig und in vielen Fällen auch tatsächlich unsinnig. Wenn jemand auf eine Cannabinoid-Therapie gut und sicher eingestellt ist, läuft das ja auf Autopilot. Also das heißt, der Patient kann sich melden, wenn es ein Problem gibt, aber ich muss den nicht einmal im Monat sehen, damit er mir sagt, dass es ihm immer noch gut geht. Hm. Also das war ja unter Betäubungsmittelrecht der Fall. Das war für viele Patienten schon ein Problem, weil wir einfach viele Patienten hatten, die vor Ort keinen Arzt gefunden hat, der sie eingestellt oder der die Weiterverordnung übernommen hat. Und das waren ja Patienten, die hunderte von Kilometern dann vorbeikommen mussten, nur um zu sagen, es ist immer noch alles prima.
Könnten denn Ärztinnen und Ärzte, die für solche Verordnungen ohne Patientenkontakt vorher, die kennen ja manchmal auch die Patienten überhaupt nicht. Können also Ärztinnen und Ärzte, die dafür verantwortlich zeichnen, könnten die berufsrechtlich belangt werden?
Also ich bin jetzt persönlich kein Jurist, aber in meinen Augen ist das standesrechtlich absolut nicht in Ordnung, was da läuft. Und ich bin durchaus der Meinung, dass man das zumindest juristisch überprüfen sollte oder auch von Seiten der Ärztekammer da einen Riegel vorschieben. Weil das ist in meinen Augen so nicht in Ordnung, zumal es ja wirklich auch im Hintergrund ein Geschäftsmodell ist. Also man ködert hier Patienten für einen symbolischen Preis von 1 Euro, hat sie dann hinterher in der Patientenkartei und lässt sie dann nicht mehr vom Haken, weil man für die Folgeverordnungen dann teilweise richtig Geld abkassiert. Also dieses Modell finde ich extrem fragwürdig und es hat für mich mit guter ärztlicher Praxis nichts, aber auch wirklich gar nichts zu tun.
Es heißt auch, dass aufgrund der vielen Rezepte Cannabisblüten in den Apotheken bereits knapp würden. Ja. Ist das für die Versorgung Ihrer Patienten ein Problem?
Das ist für viele Patienten tatsächlich ein Problem. Also ich muss dazu sagen, dass die meisten meiner Patienten tatsächlich nicht auf Blüten eingestellt sind, sondern in der Regel auf orale Cannabinoide. Also das heißt, hier ist nur ein Bruchteil meiner Patienten betroffen, aber die, die tatsächlich Blüten bekommen, berichten mir, dass sie Riesenprobleme haben, weil das, was sie die ganze Zeit eingenommen haben, in der Regel nicht mehr lieferfähig ist und das auf irgendwelche Ersatzprodukte umgestellt werden muss oder die Apotheken sagen, wir melden uns, wenn nochmal Lieferfähigkeit da ist. Also man sieht schon, dass dieser Markt ziemlich explodiert ist und das ist in meinen Augen Nicht unbedingt, weil jetzt endlich mal alle Patienten vernünftig versorgt werden, sondern ich glaube, dass, ja, wie formuliere ich es jetzt freundlich, dass das so eine Art legaler Schwarzmarkt ist. Also dass sehr, sehr viele Freizeitkonsumenten über diesen Weg sich eine günstige Verordnung holen, das Ganze auch noch ärztlich legitimieren lassen und damit ihren Freizeitkonsum auf noch sichere Füße stellen. Natürlich ist es jetzt legal zu konsumieren, aber das wissen wir ja auch alle, es ist in der Regel ja nur Schwarzmarktware für den Freizeitkonsumenten irgendwo erwerbbar. Mhm. Es sei denn, der baut selber an oder ist in irgendwelchen Anbauvereinigungen, die aber eigentlich fast nirgendwo bisher am Start sind. Und wenn, können sie noch nichts angebaut haben. Ne? Und das ist ein Weg, um an, ich sag mal, geprüfte Ware für den Freizeitkonsum ranzukommen mit dem positiven Effekt für den Patienten. Er kann sich auch ärztlich Bescheinigungen für die Mitnahme in Urlaub ausstellen lassen und ist auch verkehrsrechtlich dahingehend geschützt, dass er als Patient deklariert ist und für ihn dann die aktuellen Verkehrsgrenzwerte nicht gelten.
Ah, ja, stimmt.
Aber das ist für mich, ist es eigentlich eine, ja, ist das so eine Art, ja, Schwarzmarkt, Graumarkt, und es hat eigentlich mit Patientenversorgung wenig zu tun. Von dem her kritisiere ich das sehr und würde mir auch sehr wünschen, dass dem ein Riegel vorgeschoben wird, weil das natürlich auch die tatsächliche Versorgung von echten Patienten nicht einfacher macht.
Gibt es denn für Kassenpatienten relevante Änderungen bei der Verordnung von Cannabis? Oder sagen die Krankenkassen jetzt zu den Patienten, Blüten könnt ihr euch auch ohne Rezept besorgen? Oder vielleicht auch andersrum gefragt, müssen die Krankenkassen jetzt Angst haben, dass die Kosten für Cannabisverordnungen nun in die Höhe schießen? In welche Richtung entwickelt sich das?
Also eigentlich nein, weil ja gerade in diesem neuen Arztfragebogen nochmal der sehr deutliche Hinweis kommt, dass eigentlich Fertigarzneimittel oder Dronabinol bevorzugt zu verordnen ist und dass man eine sehr deutliche Begründung anführen muss, wenn man Blüten verordnet. Auch nochmal mit dem Hinweis auch auf das Wirtschaftlichkeitsgebot. Also jeder Arzt wird auch sehr klar darauf hingewiesen, dass er hier von einem Regress bedroht ist, wenn er Blüten verordnet, weil diese Verordnung in der Regel für die Kasse teurer ist und der Arzt hier mit in der Verantwortung ist. Ich glaube, dass weiterhin sehr wenig Patienten Blüten zulasten der gesetzlichen Krankenkasse verordnet bekommen. Das, was wir aber sehen, ist, dass der Anteil privat ausgestellter Rezepte auch für Kassenpatienten mit dieser Teillegalisierung exponentiell in die Höhe geschossen ist. Und das ist genau mein Punkt, dass ich tatsächlich der Meinung bin, dass das so eine Art legitimierter Schwarzmarkt ist. Das war eigentlich nicht Sinn der Übung.
Wie sieht denn die Frage der Kostenerstattung bei Privatversicherten aus?
Ja, das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Also initial, als dieses Gesetz in Kraft trat, 2017, haben die privaten Kassen das ziemlich problemlos durchgewunken. Die sind dann irgendwann auch auf den Zug aufgesprungen, dass sie auch gefragt werden möchten. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass die privaten Krankenkassen teilweise noch restriktiver agieren. Die sind ja auch nicht an die gesetzlichen Vorgaben gebunden. Das heißt, die konnten zum Beispiel auch sagen, wir genehmigen für 3 Monate, wir genehmigen für ein halbes Jahr. Das war ja bei den gesetzlichen Krankenkassen nicht möglich. Also Genehmigung hieß lebenslang. Mhm. Ja. Also da sind die Privaten restriktiver. Interessant ist es bei Menschen, die jetzt zum Beispiel in einem Beamtenverhältnis sind, also das heißt privatversichert sind plus Beihilfe haben. Cannabinoide sind prinzipiell beihilfefähig. Und von dem her erleben jetzt ganz viele Patienten, dass die Beihilfe immer bezahlt. Und sie kennen es eigentlich aus ihrem Alltag, dass die Beihilfe immer der Part ist, der ganz viel mauert, nachfragt, nicht bezahlt. Bei Cannabinoiden, weil Cannabinoide grundsätzlich beihilfefähig sind, wird das von der Beihilfe immer übernommen. Und das sind ja bei den meisten Menschen sind das 70% der Kosten. Und die bleiben dann oft auf den 30% Restkosten der privaten Krankenversicherung sitzen. Auch da erleben wir, dass sehr, sehr viele Anträge von einem Institut im Raum München begutachtet werden. Da habe ich schon sehr, sehr viele Gutachten vorgelegt bekommen und diese Gutachten sind allesamt sowas von fachlich schlecht und hanebüchen und gründen sich auf irgendwelche Erkenntnisse, die zum Teil 15, 20 Jahre überholt sind. Da ist aber überhaupt keine Bewegung drin. Also man sieht, das sind so Copy-Paste-Gutachten und trotzdem, auch trotz vielfacher Informationen der privaten Kassen durch mich und auch durch andere Experten in dem Bereich, wird immer wieder das gleiche Institut eingeschaltet, werden immer wieder die völlig falschen und auf alten Daten basierenden Gutachten dort in Auftrag gegeben und die privaten Kassen sind anscheinend damit trotzdem ganz glücklich, weil eigentlich immer die Empfehlung kommt, eine Cannabis-Therapie nicht zu befürworten.
Ach, das Institut, das wird dann von den privaten
Von den privaten Krankenkassen, das ist quasi so, eine, so ein MDK-Ersatz.
Ach, ja? Komm.
Also die geben ein privatärztliches Gutachten in Auftrag. Dieser Mensch, der dort unterschreibt, das ist mir auch nach wie vor nicht gelungen, überhaupt rauszufinden, was der für eine fachärztliche Ausbildung genossen hat. Ja. Also das Institut firmiert unter einem sehr schwungvollen Namen und es sind die mehr oder minder immer wieder fast identen Gutachten, die da eben rauskommen. Ich habe da schon mehrfach auch Erwiderungen hingeschrieben, habe eben, wie gesagt, Krankenkassen informiert. Ich weiß, dass Kollegen von mir das ebenso tun, aber dass da aber genau null Veränderung sichtbar ist, weil wie gesagt, die privaten Krankenkassen sind ja ganz glücklich, dass eigentlich in jedem Gutachten drinsteht, es sind hochgefährliche, wirkineffektive Medikamente, ja, und deswegen sollten sie nach Möglichkeit überhaupt gar nicht gegeben werden. Das ist so ein bisschen immer die Quintessenz, ja, und zwar egal für welche Indikation. Also die einzige Patientenklientel, die auch da jetzt nicht wirklich ein Problem hat, sind Palliativpatienten auf der Endstrecke.
Das ist dann
aber in
vom
fast
Gesetz.
Allen anderen, ja genau, aber in fast allen anderen Fällen, also selbst bei hochchronifizierten Schmerzpatienten, die schon fünfmal alles durchhaben, wird in diesen Gutachten eigentlich fast immer von der Cannabinoid-Therapie abgeraten, immer mit dem Hinweis, Studienlage gäbe es nicht her, was falsch ist und es wären hochproblematische, abhängig machende Medikamente mit ganz vielen Nebenwirkungen, was auch einfach blanker Nonsens ist.
Das ist ja interessant. Also das heißt, da ist die PKV deutlich restriktiver als GKV nochmal.
Ja, also ich würde mal sagen, von 2017 bis 2020 war es überhaupt kein Problem für Privatpatienten, egal was man verordnet hat, das rückerstattet zu bekommen. Und mittlerweile ist meine Beobachtung, dass Privatkrankenversicherte eher größere Probleme in der Kostenerstattung haben als gesetzlich Krankenversicherte. Ja.
Und das geht auch über alle PKV-Anbieter hinweg?
Also die Haupt-PKV, mit der wir halt sehr viel Kontakte haben oder wo einfach sehr viele auch Menschen, die jetzt in irgendwelchen Beamtenverhältnissen drin sind, ist halt die DBK. Und da sehen wir das großflächig, ne, dass da immer wieder dasselbe Begutachtungsinstitut eingeschaltet wird, die immer wieder denselben Blödsinn raushauen, muss man ganz klar sagen.
Interessant.
Ja. Nee, ist also, wirklich spannend. Ne? Also wie gesagt, ich hab das immer wieder vorliegen, sehe, es ist fast wortgleich wie das Gutachten, was ich für einen anderen Patienten vorliegen habe und es steht der blanke Stuss drin und trotzdem passiert es immer wieder. Also trotz Hinweisen an die Kasse, ne? Also ich werde ja auch nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es einfach Quark ist. Aber das läuft wie ein Uhrwerk. Und wie gesagt, die Krankenkassen sind ja glücklich damit, weil sie damit Kosten sparen.
Mhm. Kommen wir noch einmal ganz kurz zum Kassenbereich, also zum Krankenkassenbereich. Wann müssen Ärzte denn Regresse fürchten, wenn sie auf Kassenkosten verordnen? Ich meine, solange es den Genehmigungsvorbehalt gibt, ist das ja eigentlich klar. Die Genehmigung wird erteilt und damit ist der Arzt eigentlich oder die Ärztin sind dann fein raus. Aber
das wäre schön. Nee, also auch ich habe mehrere Regresse anhängen.
Ah ja, okay.
Auch wo wir jetzt einen Klageweg eingeschlagen haben, wo ich klipp und klar sagen, das kann original nicht wahr sein. Also das sind zum Beispiel, das ist ja jetzt auch weggefallen, die Höchstmengenverordnung überschritten. Ja. Das war ja bis zu diesem Zeitpunkt vor einem Jahr, waren ja zum Beispiel 500 Milligramm Dronabinol, 1000 Milligramm THC über irgendwelche Extrakte oder 100 Gramm Blüten im Monat. Ja. Und es galt ja schon immer für Betäubungsmittel, wenn die Höchstmengenverordnung überschritten wird, kann man das tun. In dem begründeten Fall, wenn man ein A auf das Betäubungsmittelrezept malt für Ausnahmetatbestand. Das ist von unserer Seite immer passiert und auch entsprechend begründet worden. Und trotzdem haben wir jetzt mehrere Regresse, weil die Kassen sagen, Höchstmengenverordnung überschritten. Also das ist ein Problem. Dann ist es ein Problem, selbst wenn die Kassen eine bestimmte Therapie genehmigen, dass die nach Jahren kommen und sagen, ja, aber das andere wäre billiger gewesen. Ja, man hat ganz klar begründet, beantragt, hat die Genehmigung erhalten und trotzdem kommen die nach mehreren Jahren um die Ecke und sagen, ja, aber ihr hättet wissen müssen, dass da wäre billiger gegangen. Also erleben wir immer wieder. Und das ist halt das, was viele Niedergelassene massiv verunsichert, kann ich auch total nachvollziehen, weil dieser Regress kommt ja nach 3 bis 5 Jahren. Ja, das heißt, das, was ich heute tue, fällt mir eventuell in 5 Jahren auf die Füße. Und dadurch, dass mittlerweile fast jeder Niedergelassene einen kennt, der wegen Cannabinoiden jetzt einen Regress an der Backe hat, gibt es immer weniger Kollegen, die bereit sind, sich diesem Risiko auszusetzen. Und wie gesagt, ich alleine habe jetzt mehrere Regresse an der Backe. Das ist also bei uns auch hier in der Region die immer ein und selbe Krankenkasse, die diese Regresse anstrengt, was mir auch meine Kollegen ebenso berichten. Also das ist hier in der Region, das ist die IKK Südwest, die alles auf den Prüfstand stellt. Und das ist ja jetzt auch in diesem neuen Antragsverfahren, ist das einfach diese Frage Nummer 14, auch dieses MDK-entwickelten Fragebogens, wo explizit drinsteht, bitte begründen Sie, warum bei dem der Versicherten anstelle von Cannabis Fertigarzneimittel und Dronabinol Blüten oder Extrakte angewendet werden sollen. Bitte wägen Sie den Erfolg und die Auswirkungen der Fertigarzneimittel gegen den zu erwartenden Erfolg und die Auswirkungen einer Therapie mit den beantragten Blüten oder Extrakten ab. Also das soll ja hier schon darüber als Abschreckung funktionieren. Also das macht es uns echt schwer, eine passgenaue, patientenorientierte Therapie irgendwie zu initiieren.
Und falls jetzt der Genehmigungsvorbehalt dann sogar wegfallen sollte, was hätte das für Konsequenzen in Richtung Regressgefahr? Wäre dann nicht noch mehr Gefahr gegeben?
Naja, ich sag mal, im schlimmsten Fall muss man halt gucken, dass man das aller billigste verordnet. Vermutlich wird das so laufen wie bei anderen Arzneimitteln auch, dass man einfach guckt, okay, welcher Hersteller bietet Dronabinol momentan zum günstigsten Preis an, dann wird es wahrscheinlich noch auch zwischen Krankenkassen und verschiedenen Herstellern Rabattverträge geben. Also ich glaube schon, dass das in diese Richtung laufen wird, dass man sehr bewusst nur noch das Allergünstigste wird verordnen dürfen, ansonsten hat man ein Problem. Also ich bin immer noch wahnsinnig optimistisch, aber ich erlebe halt diese ganzen Stolpersteinchen in der Praxis. Ja. Und wie gesagt, alles, was so offiziell nach außen getragen wird, schön und gut. Das, was tatsächlich in der Versorgungspraxis ankommt, ist nach wie vor stark ausbaufähig.
Okay. Ja, das ist dann schon fast die Bilanz, nach der ich Sie gerade fragen wollte. In den letzten 2 Jahren, wo stehen wir heute und wohin wird sich das angesichts der Teillegalisierung weiterentwickeln? Was ist Ihre Einschätzung?
Also wir stehen heute bei einem noch größeren Bürokratiemonster. Also von dem her würde ich mich schon freuen, wenn der Genehmigungsvorbehalt fallen würde. Aber natürlich muss man sich als Arzt dann sehr genau überlegen, was verordne ich hier, und wie begründe ich das auch wirklich hieb- und stichfest, damit mir das nicht als Regress ein paar Jahre später auf die Füße fällt. Die momentane Teillegalisierung sehe ich wahnsinnig kritisch, weil das Thema Eigenanbau oder Mitglied sein in irgendeiner Anbauvereinigung oder sich das weiterhin illegal auf dem Schwarzmarkt besorgen, ist in meinen Augen nicht der richtige Weg. Ich würde mich sehr freuen, wenn über das Bundeslandwirtschaftsministerium jetzt endlich mal, wie angekündigt, die Modellregionen angestoßen werden, dass man auch bedürftigen Menschen, die nicht krank genug sind für eine kassenfinanzierte Versorgung, dass die sich Cannabinoid-Produkte oder Präparate einfach dann auch in lizenzierten Fachgeschäften mit einer guten Beratung und Begleitung besorgen können. Das wäre für mich auch ein Schritt in die richtige Richtung, denn wir haben immer noch einen Schwung Menschen, die medizinisch versorgt werden. Das sind sehr wenige. Wir haben einen riesengroßen Anteil an Freizeitkonsumenten, aber wir haben ganz viele auch kranke, aber nicht schwerstkranke Menschen, die gerne eine Cannabinoid-Therapie in Anspruch nehmen würden, aber niemand finden, der sie einstellt, der das Ganze begleitet. Na, und da reden wir von Hunderttausenden bis nicht vielleicht sogar siebenstelligen Zahlen von Menschen, denen man hier eigentlich gut helfen könnte, wenn man denn dürfte.
Okay, also noch nicht so ganz positiv.
Nee.
Professor Gottschling, haben Sie trotzdem vielen Dank für das Gespräch.
Total gerne.
Und auch für den Überblick zum Thema Verordnung von Cannabis auf Rezept. Das ist ja noch nicht am Ende, die Entwicklung. Nee. Vielleicht ergibt sich mal wieder ein Gesprächsanlass. Alles Gute für Sie.
Sehr, sehr gerne. Ihnen auch alles Gute. Tschüss.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.